Ich weiß, ich habe euch viel zugemutet. Das war bittere Medizin. Danke für eure Geduld. Aber jetzt wollen wir noch einen erfreulichen Abschluss machen. Wir sprechen ja an diesem Wochenende um die nahende Wiederkunft Christi. Die verschiedenen Aspekte, die uns zeigen, dass das Kommen Jesu vor der Tür steht. Und ich glaube, auch das ist jetzt ein Thema, das da rein gehört. In Matthäus 24 sagt Jesus: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Die meisten Christen und die meisten auch von uns lesen, als würde hier stehen: Und das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt. Aber das steht da nicht. Jesus sagt: Und dieses Evangelium vom Reich. Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Unterschied, ob wir sagen das Evangelium oder dieses Evangelium? Und wir wissen, das Wort dies oder dieses ist ein bestimmter Artikel und der bezieht sich auf etwas, was gerade vorangegangen ist, oder? Ist das richtig? Worüber hat Jesus gerade gesprochen? Worüber spricht Jesus in Matthäus 24? Zeichen der Zeit, seine Wiederkunft. Wiederkunft auf Lateinisch heißt Advent. Das heißt, Jesus spricht nicht von dem allgemeinen Evangelium, so verstehe ich das zumindest, sondern er spricht von dem speziellen Evangelium, dieses Evangelium. Das heißt, er spricht von der Adventbotschaft, oder? Oder strecke ich hier etwas? Dieses Evangelium, diese Erlösungsbotschaft und Botschaft von dem bald wiederkommenden Erlöser wird verkündigt werden. Also ich mache hier einen Unterschied. Ich möchte ein paar allgemeine Sätze zum Wachstum der Adventgemeinde sagen und dann ein paar Beispiele bringen. Es gibt so ein paar Daten, die sind rein biografisch gewählt. Die hängen mit mir und meiner Biografie zusammen. 1964 wurde ich getauft. Ich weiß, einige von euch haben da noch nicht gelebt. Damals gab es 1,1 Millionen Adventisten. Nächste Biografie: 1978 habe ich meine Doktorarbeit über die Anfänge der deutschen Adventgemeinde vorgelegt. Damals gab es 3,2 Millionen Adventisten. Die letzte, die aktuellste Zahl, die wir jetzt haben, ist aus dem Jahr 2010, 17 Millionen. Und wenn wir die nicht getauften Kinder dazu zählen würden, andere Kirchen tun das ja, und wenn wir daran denken, wie viele Kinder es in den Gemeinden der dritten Welt gibt, und wenn wir dann noch die ganzen Sabbatschulglieder dazu rechnen, die noch nicht getauft sind, dann kommen wir auf eine Zahl, die sehr viel größer ist als 17 Millionen. Ja? Die Zahl der Sabbatschulglieder, die noch nicht getauft sind, liegt irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen. Ich weiß, nicht in Deutschland. Da sind wir froh, wenn wir die gleiche Zahl von Sabbatschulgliedern haben, wie wir Gemeindeglieder haben. Selbst das erreichen wir in der Regel nicht. Aber es gibt Länder, viele Länder, in denen gibt es mehr Sabbatschulglieder als Gemeindeglieder. Das sind Leute, die darauf warten, dass sie endlich Adventisten werden dürfen. Und dann natürlich die Kinder da. Ist also eine ziemlich große Gruppe. Und wer dann mal auf einer Generalkonferenz war, der hat dieses physische Gefühl, was es bedeutet, so viel zu sein. Alle 30 Sekunden findet eine Taufe statt. Ich weiß noch, ich habe gelesen, ihr wahrscheinlich auch, dass Schwester White mal gesagt hat, Da, wo heute eine Taufe ist, werden eines Tages 1000 Personen an einem Tag getauft werden. Nun, inzwischen haben wir diesen Punkt längst überschritten. Jeden Sabbat werden etwa, wie viel sind das? Ich glaube, an die 10.000 oder 14.000 Personen getauft. Oder hast du eine Zahl? Also es ist, kann man ja ausrechnen, alle 30 Sekunden eine Taufe, macht alle Minute zwei Taufen. Wer ist gut im Kopfrechnen? Wie viel? 3.000 am Tag? Okay, dann mal 7, okay, sind wir bei 20.000. Also es ist schon eindrucksvoll. Seit 7 Jahren werden jährlich 1 Million Menschen getauft. Jeden Tag entstehen 6 neue Gemeinden. Jeden Tag. Das heißt, sie entstehen ja nicht jeden Tag, sondern immer nur am Sabbat. Also kann man diese Zahl auch mit 7 multiplizieren, um die wöchentliche Rate auszurechnen. In Bolivien alleine, ein Land mit 9 Millionen Einwohnern, werden jedes Jahr 40.000 Menschen getauft. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ein Land, das kaum größer ist als die Schweiz. Schweiz hat 7, noch was Millionen, 9 Millionen Einwohner, 40.000 Taufen im Jahr. Woher kommen diese Menschen? Wie kommt es zu diesen Taufen? Ich meine, klar, elektronische Hilfsmittel machen ihren Teil dazu. Ich hatte vor 2 Wochen Gary Gibbs zu Gast. Ich habe ihn übersetzt in Bern, und da er bei meinen Nachbarn wohnte, kam er mit seiner Frau auch rüber und wir unterhielten uns so ein bisschen. Der hat Geschichten zu erzählen. Das ist der Wahnsinn. Eine Frau in Saudi-Arabien, eine gläubige Muslima. Und Saudi-Arabien ist nicht das Land, wo wir die Botschaft verkündigen dürfen. Die hatte ihren Fernseher und ihr Radio und ihr Internet alles abgeschafft, weil sie gesagt hat, das ist Zeitverschwendung, will ich nicht. Aber sie hatte noch ein Handy, so ein Smartphone. Und eines Tages, als sie so im Internet unterwegs war, bekam sie auf mysteriöse Art und Weise den Hope-Channel auf ihr Handy. Normalerweise ist das eine App, das Geld kostet. Durch irgendeine elektronische Fehlschaltung, das ist zumindest die menschliche Erklärung, hatte sie auf einmal den Hope-Channel da drauf. Und seitdem guckt sie Hope-Channel. Und seitdem hat sie sich in Jesus verliebt. Ein Nomade in der Wüste Nordafrikas, ohne Stromanschluss, ohne Zugang zu den modernen Kommunikationsmitteln. Aber er hat einen kleinen Fernseher und abends wirft er seinen Generator an oder über die Batterie seines Autos, seines Trucks, speist er den Fernseher. Und auf mysteriöse Art und Weise empfängt der Hope Channel. In Südafrika, bei einer Frau geht der Fernseher kaputt. Sie kann nur noch ein einziges Programm empfangen, egal was sie macht, immer nur Hope Channel. Und sie fängt an, das zu gucken und zu gucken und zu gucken. Es passieren Dinge, es ist wunderbar. Aber machen wir uns nichts vor, das ist eher die Ausnahme. Das ist eher die Ausnahme. Ich habe einfach mal nach Geschichten geguckt, nach Einzelschicksalen. Und ich möchte euch einige vorstellen und euch zeigen, wie vielfältig die Wege in die Gemeinde sind. Ja, kein Weg gleich dem anderen. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Und ich habe jetzt nur mal diese Zeitschrift mir vorgenommen. Ich habe das Vorrecht, sie zu redigieren, wie einige vielleicht wissen. Und habe mir nur die Seite 2 vorgenommen, wo es heißt Weltweite Adventgemeinde. Und habe hier ein paar Geschichten rausgegriffen. Ich möchte euch eine kurze Zusammenstellung geben von Berichten aus Bewegung. Träume in der muslimischen Welt. Vor ein paar Jahren hörte ich dem Vorsteher der Adventgemeinde in Tadschikistan zu. Der sprach in Bogenhofen Und der erzählte, dass früher war es so, Tadschikistan, Zentralasiatische Republik, wisst ihr wahrscheinlich, ehemals Teil der Sowjetunion. Früher war es so, dass die Deutschen das Rückgrat der Gemeinde dort waren. Dann kam der eiserne Vorhang runter und die Deutschen sind alle nach Deutschland gegangen. Dann waren es die Russen, die das Rückgrat der Gemeinde bildeten. Die sind irgendwann nach Russland zurückgegangen. Er sagt, heute sind die Adventisten in Tadschikistan fast alles Ex-Muslime. Und er sagt, und das Besondere ist, 50% dieser Personen sind durch Träume in die Gemeinde geführt worden. Interessant, ne? Wir müssen ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir von Ereignissen in dieser Richtung in der muslimischen Welt sprechen. Deshalb erwähnen wir normalerweise keine Länder. Es geschah in einem muslimischen Land, in einem kleinen Dorf. Ein junger Mann hatte einen Traum. In diesem Traum sah er, wie Jesus Christus wiederkommt. Mohammed spielte keine Rolle in diesem Traum. Als er aufwachte, war er ziemlich aufgewühlt. Und er traute sich zunächst nicht, mit irgendjemandem über seinen Traum zu sprechen. Schließlich fasste er sich ein Herz und sprach nach 2 Tagen mit einem guten Freund. Und als er dem seinen Traum erzählte, wurde der kreidebleich. Und er sagte, ich habe in derselben Nacht genau den gleichen Traum gehabt. Und dann haben die beiden nach etwa einer Woche haben sie mit anderen Personen im Dorf gesprochen. Schließlich fanden sie heraus, dass in derselben Nacht alle Personen in diesem Dorf denselben Traum von der Wiederkunft Christi hatten. Ist das nicht interessant? Ich meine, Jesus hat mal gesagt, wenn wir nicht reden, dann kann er die Steine sprechen lassen. Und wenn ich das etwas flapsig formuliere, wenn Gott den Turbo einschaltet, dann ist alles möglich, was wir bisher nicht für möglich gehalten haben. Wenn er nämlich, so wie in Joel geschrieben steht, ist ja angekündigt worden, eure Söhne und Töchter werden Träume haben. Und jetzt erleben wir, wie das geschieht. Und Menschen kommen in die Gemeinde. Ich meine, ich könnte jetzt stundenlang nur über die Beziehung zu Muslimen sprechen. Ich weiß, in einem muslimischen Land nehmen im Moment 180 Imame Bibelstunden von Adventistenpredigern. 180 Imame. Es gibt ganze Adventgemeinden, die sind nach außen hin, sehen sie aus wie muslimische Moscheen und die kleiden sich so und die beten so wie andere Muslime. Aber sie haben die Adventbotschaft angenommen. Diese Leute werden vielleicht nie in unseren Statistiken erscheinen, aber ist das wichtig? Wichtig ist doch, dass sie am Ende auf der neuen Erde dabei sind, weil sie das Opfer Christi angenommen haben und ihr Leben übergeben haben. Niederländische Politikerin wird Adventistin. Habt ihr davon gehört? Marianne Thieme ist die Vorsitzende der Tierschutzpartei in Holland. Ist Adventistin geworden. Wodurch? Durch einen anderen Politiker, einen Dr. Nico Koffemann, ebenfalls ein Adventist. Es passieren Dinge, mit denen wir nie gerechnet haben. ASI und seine selbstunterhaltenen Missionswerke und Programme. Weltweit eine Organisation, ist ja nur eine Dachorganisation, für viele verschiedene Missionswerke. Amazing Discoveries ist ein Missionswerk, das wir hier kennen. Ja, dazu gehört aber auch 3ABN, It is Written, Faith for Today und wie sie alle heißen, das sind alles adventistische Missionsprogramme. Maranatha International, ich habe hier glaube ich einige aufgelegt, Amazing Facts mit Doug Batchelor, 3ABN, It is Written, Maranatha, Light Channel, Amazing Discoveries, RTS, Remnant Publications und die Liste könnte beliebig, fast beliebig fortgesetzt werden. Alles, was die Gemeinde an Missionsarbeit betreibt, wird bei ASI gespiegelt. Man arbeitet zusammen, man möchte helfen mit eigenen Mitteln, eigenen Personal. Ja, Medien, also Missionswerke, Zeitschriften, Verlage, Missionare vor Ort, Schulen, Krankenhäuser, Kliniken, Gesundheitsprogramme und. Ich sage immer, wenn die Gemeinde heute verboten wird, dann könnte Asi 1:1 weitermachen. Ja, Doug Batchelor, eines der bekanntesten Gesichter bei den Asi-Missionswerken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr von Garvin McNeillis schon mal gehört habt. Kennt jemand Garvin McNeillis? Okay, Garvin McNeillis, Vater von Denzel McNeillis. Garvin McNeillis war ein armer Mann, der Sohn eines Schrotthändlers in den USA. Seine Frau hatte ein chronisches Leiden. Sie war schwer krank. Und sie konnte nur behandelt werden in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Und deshalb, weil sie regelmäßig eine Behandlung brauchte, ist die Familie in die Nähe von Rochester, Minnesota gezogen. Ich habe mir das Haus angeguckt, wo sie hingezogen sind. Ein kleines, bescheidenes Haus. Und sie konnten sich das Haus auch nur leisten, weil sie den Keller untervermietet haben. Und da er auf dem Schrottplatz groß geworden ist, hat Bruder McNeillis viel vom Schweißen verstanden, hat Metall. Und damals gab es dort viele, die Transportbetonmischer, diese LKW mit der rotierenden Trommel, ihr wisst, was ich meine. Und wenn da mal was kaputt war, was gebrochen war, dann hat er das geschweißt. Und dann hat er sich weiterentwickelt, hat gesagt, Mensch, vielleicht müsste ich mal mir selbst so einen LKW zulegen und dann selbst Transportbeton ausfahren und damit etwas mehr Geld verdienen. Und dann ging er zu einem Mann hin, der gerade sein Unternehmen aus Altersgründen schloss, und er sagte, ich möchte gerne einen von deinen LKWs kaufen. Er hat gesagt, ja, ist gut, haben einen guten Preis ausgehandelt. Aber Bruder McNeillis hatte kein Geld. Nun ging er zur Bank und die Bank wollte ihm kein Geld geben, weil er nicht kreditwürdig war. Und er ging zur nächsten Bank und zur nächsten Bank und zur nächsten Bank und klapperte alle Banken ab. Als er endlich eine Bank gefunden hatte, die ihm das Geld gab, um den gebrauchten LKW zu kaufen, war der Mann gerade gestorben. Und die Witwe sagte, es tut mir leid, aber ich will damit nichts zu tun haben. Alles, was zum Unternehmen gehört, geht in eine Auktion. Sie können ja zur Auktion gehen und dann LKW ersteigern. Und ihm rutschte das Herz in die Hose, weil er sagte, so einen guten Preis kriege ich auf der Auktion nicht, den wir schon ausgehandelt hatten. Aber gut, was sollte er machen? Er ging auf die Auktion und siehe da, für den Preis, den er für den einen LKW bezahlt hätte, hat er jetzt 3 LKW ersteigert. Und er konnte hingehen und 2 verkaufen und das geliehene Geld an die Bank zurückgeben. So hilft Gott. Bruder McNeillis war immer ein treuer, großzügiger Mann. Er hat immer sehr großzügig auch den Zehnten und Gaben gegeben. Und so hat sich dann langsam sein Unternehmen weiterentwickelt. Er hat dann mit gebrauchten Transportbetonmischern gearbeitet, gehandelt. Und dann eines Tages fing er an, Chassis zu kaufen, also das Führerhaus und die Räder und das Gestell. Und von einem anderen Hersteller ließ er die Mechanik, die Mischmechanik bauen. Und dann führte er die zusammen und verkaufte sie. Und sein Hauptlieferant für die Chassis war die Firma Ford, in den USA ein bedeutender LKW-Hersteller, hier kaum bekannt. Und er lebte in Minnesota, das ist also nordwestlich von Chicago. Und Ford sitzt in Dearborn, am Rande von Detroit, in Michigan. Und weil er nicht jeden Monat hin und her fahren wollte, hat pro Monat dann immer 10 LKWs, also Chassis, gekauft. Und die wurden dann so nach und nach immer geliefert. Und weil er nicht jeden Monat hinfahren wollte, um 10 neue Verträge zu unterschreiben, und weil sich inzwischen ein gutes Vertrauensverhältnis zu dem Verkäufer bei Ford entwickelt hatte, haben die gesagt, weißt du was, wir machen jetzt Folgendes. Ich unterschreibe dir hier 120 Verträge fürs ganze Jahr, jeden Monat 10 Stück. Du legst sie in die Schublade und holst jeden Monat 10 raus, gibst die in die Produktion und lieferst sie dann später aus. Und das war eine prima Sache. Und das klappte auch eine Weile gut. Nur dann passierte die Katastrophe. Dieser Mitarbeiter bei Ford hatte einen schweren Verkehrsunfall. Er lag Monate im Koma. Nicht in Como, in Koma. Und was machte die Firma? Sie setzte einen anderen Mitarbeiter an seinen Platz. Und der neue Mitarbeiter kommt und sagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, was haben wir denn hier schon an Aufträgen da? Ach, hier liegen ja noch, ich weiß nicht wie viel, 90 oder 100 Verträge, dann gebe ich die doch gleich mal in die Produktion. Und ein paar Wochen später stehen bei Bruder Niles nicht 10 neue Chassis vor der Tür, sondern 100. Und er sagt, was soll ich denn jetzt machen? Und er hin zu seinem Lieferanten für die Mischmechanik. Und er sagt, du musst mir unbedingt aus der Klemme helfen. Kannst du mir nicht dieses Mal statt 10, 100 Mischmechaniken machen? Und er sagte, wie soll ich das denn machen? Ich verbrauche schon 80% meiner Kapazität, um deine 10 im Monat zu liefern. Das geht nicht. Und Bruder McNeilis, ja, aber wenn du, aber kannst, könntest du nicht. Und nein, kann ich nicht, aber du könntest, wenn du alles besser weißt, dann mach es doch selbst. Und sagt Bruder McNeilis, mach es selbst. Warum eigentlich nicht? Und so entschloss sich Bruder McNeilis, nicht nur die Dinger zusammenzubauen, sondern alles selbst zu bauen. Und so wurde er der 9. Hersteller in den USA von Transportbeton-LKWs. Er war der kleinste, der neueste und der kleinste im Lande. Bruder McNeilis hatte 2 Söhne, hat er auch noch. Habe sie beide kennengelernt. Der eine ein Adventist, der andere nicht. Und der Adventist ist, der wurde jetzt irgendwann, als er älter wurde, der wurde dann Vizepräsident für Finanzen und für Marketing. Und eines Tages, nun, bisher hatten sie immer am Jahresende, wenn sie den Gewinn kalkuliert hatten, haben sie dann einen 10. und nochmal großzügig Gaben gegeben. Und dieser Sohn, Denzel, der sagte dann, weißt du was, wie wäre es, wenn wir unsere Policy umstellen würden? Wie wäre es, wenn wir nicht einmal im Jahr, am Monat, am Jahresende, sondern jedes Mal, wenn wir eine neue Bestellung für einen LKW reinbekommen, jedes Mal von vornherein kalkulieren, was ist Zehnter, was ist Gaben, was ist Sondergaben oder was auch sonst noch alles. Und wenn wir dann diese Gelder nicht einmal im Jahr, sondern wöchentlich abführen, an die Gemeinde schicken. Ja, gute Idee, machen wir. Haben sie gemacht. Und innerhalb von etwa, ich glaube, 3,5 Jahren wurde McNeilis Trucks die Nummer 1 in den USA. Und sie fingen an, Zementfabriken zu bauen. Sie fingen an, Müll-LKWs zu bauen. Sie wurden Weltmarktführer bei Müll-LKWs. Sie hatten Produktionsstätten in China und in Mexiko und USA und in Kanada. Und dann, vor einigen Jahren, haben sie das Unternehmen verkauft. Für einige Milliarden Dollar. Ein armer Mann, der großzügig war, der Gott vertraute. Übrigens, Bruder McNeilis, Garvin, der ist sehr kamerascheu. Ich habe den nur fotografieren können, weil mein Sohn sich in sein Headquarters reingelassen hat und ich habe ein Bild an der Wand gesehen und habe das fotografiert. Mit seiner Erlaubnis. Der Erlaubnis des Sohnes. Ja, ihn konnte ich ja nicht fragen, weil er nicht da war. Aber Garvin McNeilis hat das Geld dann aufgeteilt. Der Denzel hat sich eine Bank gekauft, also nicht so eine, auf der man sitzt, sondern wo man das Geld hinträgt, die immer schön pleite gehen. Nein, die hoffentlich nicht pleite gehen. Ich weiß nicht, was der andere Sohn damit gemacht hat. Aber Garvin selbst hat damit 2 Windfarmen gekauft. Ihr wisst, was eine Windfarm ist, nicht? Das sind Gelände, wo diese großen Windmühlen stehen. Der hat 68 Windmühlen. Und da er ein bescheidener Mann ist und nicht viel Geld braucht, produziert jede Windmühle nicht nur Strom, sondern Geld, denn den Strom verkauft er, für jeweils ein Missionsprojekt. Und seine Missionsprojekte sind Schulen und Waisenhäuser in der dritten Welt. Sehr viel in Bangladesch, in Pakistan, in Indien. Ich habe Bilder gesehen von einigen Schulen. Also das sind nicht kleine Schulen. Das sind Schulen mit einigen tausend Schülern drin. Richtig große Schulen. Und er weiß jedes Mal ganz genau, der Strom, der in dieser Mühle produziert wird, geht eins zu eins an diese Schule, an dieses Waisenhaus. Toll, ne? Und der Bruder McNeilis hatte jetzt eine tolle Idee. Er hörte davon, ihr habt gehört von Maranatha International, das ist die Organisation, das waren mal so diese fliegenden Ärzte aus Kalifornien, die immer so nach Mittelamerika flogen, um irgendwo in einem Tag oder so eine Kapelle zu bauen. Maranatha International ist inzwischen eine große Organisation geworden, die Kapellen baut und Schulen und Wohnungen für Prediger, meistens in der dritten Welt. Im Moment haben sie 100.000 Anfragen vorliegen. Und sie können gar nicht nachkommen, sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Und da hat Bruder McNeilis eine tolle Idee gehabt. Er hat die Eintagskapelle gebaut, schon mal gehört? Die heißt nicht so, weil sie nur einen Tag stehen bleibt und dann zusammenbricht. Da muss ich euch eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe mal mich in einem Ort in North Carolina umgesehen und wollte dort ein Haus kaufen. Und dieser Ort, Fletcher, North Carolina, einige kennen ihn vielleicht, das ist also so ein Adventistennest. Da gibt es ein Krankenhaus und ein Altenheim und Schulen und was weiß ich alles. Das sind also lauter Adventisten. Und auch die Makler und die Bauunternehmer, alles Adventisten. Und ich fragte denn den einen Makler, sag mal, wonach muss ich denn hier mal gucken, wenn ich hier nach einem Haus suche? Ja, sagt sie, also, da gibt es vor allem zwei adventistische Bauunternehmer, die Häuser hier gebaut haben. Ich sage, aha, was ist der Unterschied? Ja, sagte denn, das war eine Maklerin, sagte sie, ja, der eine baut so, als würde er glauben, dass Christus morgen wiederkommt. Und der andere baut so, als würde er glauben, dass Christus nie wiederkommt. Ich sage, ich verstehe, ich kaufe von dem, der so tut, als würde Christus nie wiederkommen. Nein, also das ist nicht die Eintagskapelle, von der ich spreche, sondern die kann in einem Tag aufgebaut werden. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass die es schaffen, zwei Kapellen an einem Tag aufzubauen. Das heißt, Bruder McNeilis hat einen Bausatz aus Stahlträgern entwickelt mit einem Wellblechdach. Und zusammen mit ASI und mit Maranatha wird das Know-how und das Personal geliefert. Und das Ganze kostet, ja, hier haben wir mal, ASI liefert den Bausatz plus 3.500 pro Kapelle. Das heißt, wenn jemand von euch sagt, ich möchte da und da eine Kapelle bauen, der muss nur $3.500 aufbringen. ASI gibt 3.500 dazu. Maranatha bringt das Personal, McNeilis den Bausatz und es kann in einem Tag eine Kapelle gebaut werden. Das ist in Malawi. So sieht eine Kapelle aus. Das heißt, aus örtlichen Materialien werden die Wände gebaut. Entweder sind es Ziegelsteine, die sie selbst gebrannt haben, oder es ist Bambus, oder es ist Holz, oder was auch immer. Im Jahr 2010 hat Maranatha alleine 1100 Kapellen auf diese Art und Weise gebaut. Ja, bei Maranatha liegen aber Anträge für weitere 100.000 Kapellen vor. Man stellt sich das mal vor. Aber ihr könnt euch das leicht ausrechnen, wenn alleine in einem Land, nämlich Bolivien, jedes Jahr 40.000 Personen getauft werden, dann müssen Kapellen gebaut werden. Oder Kirche in Äthiopien. Da hat einer von einer anderen Kirche hat er Radio gehört und hat vom Sabbat gehört, zum ersten Mal, hat seinen Pastor gefragt danach, was hat es auf sich mit dem Sabbat? Warum feiern wir eigentlich den Sonntag? Und der Pastor war offenbar auch nicht aussah und auf einmal dachte ich, na nu, ich hatte mir eine Wissenschaftlerin ganz anders vorgestellt. Einige kennen die Amish besser als die Mennoniten. Sehr schlicht, leben sehr isoliert. Und inzwischen gibt es auch in Südamerika einige Kolonien von landwirtschaftlich tätigen Mennoniten. In Bolivien alleine gibt es 50.000 Mennoniten, die in verschiedenen Kolonien auf dem Lande leben. In der Regel sprechen sie kein Spanisch oder nur ganz wenig Spanisch. Und damit fallen sie regelmäßig zwischen die Ritzen. Ja, in Bolivien ist alles in Spanisch und es gibt dort Mission, Verkündigung, aber nicht in deutscher Sprache. Und sie sind auch sehr misstrauisch. Und Lothar Weiße und seine Frau und seine Freunde haben angefangen, hier Missionsarbeit. Das war eine schwere Arbeit. Nicht nur die klimatischen Verhältnisse, nicht nur der Matsch und alles das, was an Problemen dort war, stand ihm im Wege, sondern auch das Vorurteil. Man hatte Angst vor Adventisten, man wollte nichts mit Adventisten zu tun haben. Und dann sind sie in eine Stadt am Rande einer Kolonie gegangen, dort, wo die Mennoniten zum Einkaufen kommen, wenn sie mal Landgeräte oder Saatgut oder sowas kaufen wollen. Und dann haben sie sich draußen hingesetzt und haben einen Film über die Reformationsgeschichte an die Häuserwand geworfen von dem Hotel. Und so langsam kamen Leute und guckten und wurden neugierig. Und das ist jetzt das dritte Jahr. Nach dem zweiten Besuch wurden 3 Personen getauft. Anfang dieses Jahres wurden weitere 5 Personen getauft. Die machen Gefängnisarbeit. Im Gefängnis sitzen viele Leute, die dort nicht hingehören. Einfach weil sie verleumdet wurden oder weil es um Geld geht. Und inzwischen gibt es eine adventistische Gefängnisarbeit dort. Es gibt mehrere Kapellen. Es werden Kochkurse veranstaltet, Vorträge, Bibelstunden. Und es gibt dort 10 Mennoniten. Inzwischen kommen die alle gerne in den adventistischen Gottesdienst. Und das Werk ist am Wachsen. Die erste Taufe vor einem Jahr, die Gemeinde wächst und sie wollen Missionsmaterial, sie wollen Prediger, sie wollen jemanden haben, der ihnen hilft, unter ihren Glaubensgenossen weitere Freunde für die Wahrheit zu finden. Dann die Gemeinschaft der Siebentagsadventisten ist der erste kirchliche Partner der Weltgesundheitsbehörde, der WHO. In einem gemeinsamen Programm. Es geht um, wie nennt man das auf Deutsch, Schwangerschaft und Kleinkindbetreuung, Aufklärung, Bildung und Therapie von Krankheiten. Hip-Hop-Star wird Prediger, habt ihr wahrscheinlich gehört. Ivor Myers von den Boogie Monsters. Eine bewegende Geschichte. Dieser Mann, der so weit weg war, gibt sein Herz Jesus Christus und nicht nur das, wird Prediger der Adventbotschaft. Und ihr kennt diesen Mann hier über das Internet in die Adventgemeinde, Roman Rill, ja, der über Vorträge mit Walter Veit auf andere gestoßen ist, andere Predigten von adventistischen Predigern und der, als er einen Aufruf hörte, in einer Predigt, die im Internet ablief, ist er auf die Knie gegangen, in seinem Zimmer, die Tür abgeschlossen und hat sein Herz Christus übergeben. Übrigens, vor nicht allzu langer Zeit rief mich ein Freund an, der für das bayerische Fernsehen arbeitet und der sagte, also ein ehemaliger Adventist, der hoffentlich auch ein zukünftiger Adventist ist, ich habe ihn im Tiefpunkt seines Lebens kennengelernt, und er rief mich eines Tages an und sagte, sag mal, hättest du mal Zeit für ein Gespräch? Ich habe hier einen Freund, einen Fotografen, der würde gerne mal einen Adventisten kennenlernen. Ich sagte, erzähl mir die Geschichte, was ist los? Und er sagte, ja, der ist übers Internet, ist er irgendwie auf Walter Veit gestoßen. Und der hat sich alles angeguckt, was es von Walter Veit gab. Ich glaube, da hatte er lange zu tun. Und er war davon überzeugt, dass das alles richtig ist. Und dann ist er über Walter Veit an Ellen White gekommen. Und dann hat er sich alles über Ellen White angeguckt, was er im Internet finden konnte. Und als er damit fertig war, ist er dann auf die Adventisten gestoßen. Und er hat dann alles studiert und der ist bereits bereit, getauft zu werden. Aber der hat noch nie einen Adventisten persönlich kennengelernt. Können wir uns mal treffen? Ich habe dann Stan und Petra Sedelbauer angerufen und gefragt, ob sie Lust hätten, mit dazuzukommen. Und wir haben uns dann gemeinsam im Münchner Büro getroffen und haben uns dann dort sehr nett unterhalten. Ja, und Roman wurde dann, wo war das, in Detmold oder Bielefeld oder irgendwo da oben war das, wurde er getauft. Ist er da? Wo denn? Wo ist Roman? Ich sehe dich gar nicht. Okay, der ist dahin versteckt. Und ich meine, das ist ja auch alleine schon schön, er wird getauft von einem Ex-Lead-Gitarristen von Bill Haley and the Comets, Louis Torres. Auch inzwischen ein Verkündiger. Ich meine, das sind ungewöhnliche Biografien, ungewöhnliche Wege. Aber es ist nicht wichtig, woher wir kommen. Wichtig ist nur, wohin wir gehen. Erweckung in Norditalien. Norditalien ist eine Region, die ist so ähnlich wie Deutschland. Wirtschaftlich stabil, wohlhabende Leute, schlafende Gemeinden. Ja, da in dieser Ebene, so Mailand und die Gegend, wenn da mal eine Person im Jahr getauft wurde, dann waren sie zufrieden und das war dann meistens ein Adventistenkind. Schlafwagengesellschaft. Und dann auf einmal fing eine Gemeinde an, zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Und sie haben aus einer Sabbatschulklasse heraus eine Gebetsgruppe und einen Hauskreis gebildet. Und sie haben überlegt, wer gehörte denn früher mal zu uns und was machen die Leute und wollen wir die nicht mal besuchen und wollen wir nicht für diese Leute beten? Und so entstand eine Bewegung und heute sind da, wo eine Taufe in einem Jahr war, sind jetzt 30, 40 Taufen in kleinen Gemeinden. In Mailand alleine sind im Moment 200 Personen in Bibelstunden. Ich bin runtergefahren, habe mir das angeguckt, habe fotografiert. Das sind die beiden treibenden Leute in der Gemeinde von Brescia, glaube ich, war das. Dann in Jamaika sagen wir, glaube ich. Der Verbandsvorsteher wird Staatsoberhaupt. Naja, Staatsoberhaupt ist eigentlich die Queen. Aber Generalgouverneur, das ist also so wie der Bundespräsident bei uns, ein Adventist. Und viele Menschen haben zum ersten Mal in Verbindung mit seiner Ernennung von Adventisten gehört. Und haben jetzt gefragt und haben gesucht und recherchiert, geschrieben. Oder das ist Verena Lichtenfels, Tochter von Irmgard Lichtenfels, falls einige sie kennen. Eigentlich wollte ich über eine andere Person sprechen, über Karen Lewis. Schon mal gehört? Karen Lewis aus den Rocky Mountains. Die ist vor einigen Jahren Adventistin geworden, noch nicht so lange her. Und ich weiß, sie erzählte, als sie Adventistin wurde, hat sie gesagt, eins weiß ich mit Sicherheit, Bibelstunden werde ich nie geben können. Heute schult sie die Geschwister in der Vereinigung, wie man Bibelstunden gibt. Ich habe gehört, dass sie von den 85 Personen, denen sie Bibelstunden gegeben hat, 84 zur Taufe geführt hat. Da habe ich gesagt, die weiß was, was ich nicht weiß. Und wir haben sie eingeladen als Hauptreferentin für unsere ASI-Tagung in wann war das, vor 2 oder 3 Jahren in Erfurt. Sie hat eine interessante Methode. Sie sagt, wir können viel Zeit verschwenden, wenn wir versuchen, ohne die Hilfe Gottes Personen für unsere Bibelstunden zu bekommen. Gott weiß, wer auf der Suche ist, wer offen ist, wer Fragen hat. Und durch den Heiligen Geist kann er uns wissen lassen, wer auf der Suche ist. Und sie sagte, ich möchte mit euch jetzt mal etwas ausprobieren. Wir gehen jetzt auf die Knie und bitten Gott, dass er einem jeden Einzelnen von uns zeigt, wer in unserem Umfeld bereit ist, Bibelstunden zu haben. Sie hat gesagt, ihr werdet vielleicht eine Person sehen oder ein Name wird euch in den Kopf kommen. Das sind die Personen, die reif sind, die warten, mit denen sprecht. Und Verena hat nicht nur einige haben keine Person gesehen oder gehört oder Namen gesehen. Einige haben einen, manchmal zwei. Verena hat 4 Personen gesehen. Und sie ist dann hingegangen und hat die Leute hinterher angesprochen. Und alle, ohne Ausnahme, haben gesagt, ja, gerne, das wollte ich schon immer mal machen. Interessant, ne? Die waren tatsächlich vorbereitet. Großevangelisation in Rom mit Sean Boonstra von It Is Written. Habt ihr davon gehört? Vortragsreihe Evangelisation im Schatten des Vatikan. Über Prophetie, über Offenbarung 13. Volles Programm. Und die leitenden Brüder haben mit den Zähnen und mit den Kniegelenken geklappert und haben gesagt, nein, das können wir doch hier nicht machen und das wird hier nicht gehen. Und dann kam noch hinzu, direkt am Abend, als es losgehen sollte, wurde ihnen auf einmal mitgeteilt, dass die Halle, die ihnen vertraglich zugesichert war, plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Und sie mussten Busse einsetzen, um die ganzen Leute dann in die Adventgemeinde zu fahren. Und die Räumlichkeiten waren gerammelt voll. Und es kamen katholische Priester und Nonnen. Es kamen Gebildete und Ungebildete. Es kamen alle möglichen Leute. Und ein Physiker, der reiste jeden Tag 150 Kilometer hin und 150 Kilometer zurück, um die Vorträge mitzuverfolgen. Und jedes Mal saß der da, die Leute haben gedacht, der spinnt, will der sein neues iPhone uns zeigen oder was, der hielt immer sein Handy hoch. Warum? Bei ihm zu Hause waren 40 Personen in einem Raum, die haben das mitverfolgt, was er hier aufgenommen hat. Der Hunger ist groß. Und das adventistische Rundfunkprogramm, die bisher immer nur so, wie sagt man, Public Service Sendung, also so Gesundheitsratschläge gegeben haben, aber die sich nie rangetraut haben an die Adventbotschaft und schon gar nicht an die Prophetie, das Team von Sean Boonstra, der übrigens selbst durch ein Flugblatt Adventist geworden war, die haben ihn überredet, haben die Rundfunkverantwortlichen überredet, doch diese Vorträge auszustrahlen. Und das haben sie gemacht mit bangem Herzen. Und das Telefon stand nicht mehr still. Leute riefen an zu Hunderten und Aberhunderten und wollten wissen, wo können wir diese Vorträge live mitverfolgen? Können Sie uns Material schicken? Das ist ja toll, was Sie da sagen. Das Ergebnis, 30 Taufen, 100 Personen in Bibelstunden, 140 neue Hauskreise. In Rom. Toll. 7000 Jugendliche besuchen den GYC-Kongress. Das ist das Vorbild für Youth in Mission in Mannheim. Jedes Jahr findet er zu Ostern statt. Kirche der Siebentagsadventisten ist in den USA die am zweitschnellsten wachsende Kirche Nordamerikas. Also nicht nur in der dritten Welt. Amerikanisches Fernsehen zeigt einen Dokumentarfilm über die Adventisten. Habt ihr davon gehört? The Adventists. Ein Katholik hat den gemacht und hat das Thema Adventisten über das Gesundheitsthema aufgezogen. Adventistische Wissenschaftler in der medizinischen Forschung, adventistische Krankenhäuser, adventistischer Lebensstil, Langlebigkeit, National Geographic Artikel. Und ist dann von da in die Theologie gegangen, die Rolle von Ellen White, nachgespielt, spannend gemacht. Kein Adventist hätte einen Film so positiv über Adventisten machen können. Und wenn, dann wäre es oberpeinlich gewesen und wahrscheinlich hätte keiner den ausgestrahlt. Aber das öffentliche Fernsehen in den USA hat diesen Film ausgestrahlt. Ich höre, dass er im Moment darüber nachdenkt, einen weiteren Film über die Adventisten zu machen. Jetzt international. Schöpfungsfilm, ihr wisst darüber Bescheid. Alles in letzter Zeit geschehen. Henry Stober hat es geschafft, was noch kein anderer Evangelist aus Deutschland oder aus anderen Ländern geschafft hat. 50.000 Menschen, 80% davon Nicht-Adventisten, die sich einen Film über die erste Engelsbotschaft, das Thema Schöpfung und Sabbat angesehen haben. Und ich weiß, ich hatte das Vorrecht, in Bern und in Solothurn in der Schweiz Nachfolgeveranstaltungen zu machen. 4-mal im Wochenrhythmus Vorträge zu halten für die, die mehr hören wollten. Und ich freue mich sehr, berichten zu können, einer von denen, die ich persönlich näher kennengelernt habe, steht kurz vor der Taufe. Ich weiß, es gibt weitere. Millionen Muslime hören die Adventbotschaft. Habt ihr den schon mal gesehen? Rodney McCallum. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Brauche ich die nicht zu erzählen oder soll ich die erzählen? Australier. Rodney McCallum war ein Schaffarmer in Australien, hatte eine große Farm mit 5000 Tieren. Der wurde Anfang der 90er Jahre Adventist. Er hat seine Farm verkauft und ist durch die Welt gereist. Und er hat viele Muslime kennengelernt und hat die Muslime lieben gelernt. Er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben eine negative Erfahrung mit einem Muslim gemacht. Tolle Aussage. Und Gott hat offenbar diesen Mann berufen, um ein besonderes Werk unter Muslimen zu tun. Und ich muss gestehen, aller Respekt, ich hätte keinen besseren wählen können. Ein Mann so bescheiden, so klar, so liebevoll. Ich kenne keinen, der das Wesen Jesu mehr verkörpert als Rodney McCallum. Rodney hat dann seinen Neffen mit auf eine Reise genommen und danach, als sie zurückkam, war auch der Adventist. Dann sind die beiden von Australien aus nach Michigan gegangen, um ein Missionswerk für Muslime aufzubauen, am Stadtrand von Detroit. Ich habe ihn aber damals, als ich noch dort lebte, nicht kennengelernt. Es gibt viele Gemeinden dort und die Region ist groß. Eines Tages nach 5 Jahren musste er zurück nach Australien, um bei dem amerikanischen Konsulat in Sydney sein Visum zu verlängern, seine Arbeitserlaubnis, seine Aufenthaltsgenehmigung. Und als er in das Konsulat kam, lernte er eine Muslima kennen, die auch ein Visum beantragte. Und sie kamen ins Gespräch und dann ließ er ihr den Vortritt und sie wollte dann für das Visum, das sie gerade bekommen sollte, bezahlen und hatte nicht die richtigen Zahlungsmittel da. Ich glaube, sie hatte eine Geldkarte und die wollten nur eine Kreditkarte oder irgend sowas war da. Und er sprang ein und sagte, kein Problem, ich helfe Ihnen gerne. Und als Folge dieser einfachen, freundlichen, höflichen, ritterlichen Haltung lud der Mann dieser Frau, Rodney, zum Essen ein. Und während sie zusammen aßen, klingelte das Telefon. Und, ja, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ein sehr einflussreicher muslimischer Führer, der eine Gefolgschaft weltweit von einigen 100 Millionen hat, rief an. Und es ergab sich ein Gespräch und er sagte, kommen Sie doch mal in meine Moschee und erzählen Sie uns etwas über die Adventbotschaft. Ich gebe Ihnen 30 Minuten. Und Rodney ging hin und erzählte ihnen von der Adventbotschaft, prophetische Botschaft, Wiederkunft Jesu, Gemeinde der Übrigen und so weiter, das volle Programm. Und als er sich nach 30 Minuten setzen wollte, sagte der Scheich, Moment, nein, 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 jetzt wird's interessant, weiter, weiter. Und aus den 30 Minuten wurden 2 Stunden und 40 Minuten. Und es wurden weitere Vorträge. Er wurde immer wieder eingeladen. Irgendwann beichtete der Scheich dem Rodney, Seit dem dritten Vortrag wird alles per Livestream übers Internet in die gesamte islamische Welt ausgestrahlt. Jeder Vortrag. Und noch eins, sagte er ihm, sagte, Gott hat mir 3 Träume geschenkt und mir gesagt, dass ihr die Gemeinde Gottes seid. Warum hat es so lange gedauert, bis ihr endlich zu uns gekommen seid? Ihr habt doch schon seit 150 Jahren die Botschaft. Wir wollen eure prophetische Botschaft. Gebt uns alles, was Gott euch an Erkenntnis gegeben hat. Bitte verändert nichts, weil ihr denkt, wir sind Muslime und wir müssten eine gefilterte Wahrheit hören. Interessant, ne? Und es entstanden weitere Gespräche und weitere Vorträge. Es hat sich seitdem einiges getan. Rodney erzählte mir, als ich davon hörte, bei einem Besuch in Michigan hörte ich davon, ich habe den Rodney, ich war dann inzwischen zurück in Deutschland, angerufen und habe gesagt, komm sofort rüber und wir machen Vorträge. Das haben wir gemacht unter dem Schirm von ASI. Rodney hat erzählt, dass der Schwerpunkt, das Zentrum des Islam im Moment von der arabischen Welt nach Nordamerika sich verlagert. In Nordamerika gibt es viele Muslime. Seit einmal im Jahr findet eine große Tagung statt in Chicago. 40.000 Leute kommen zusammen. Und Rodney ist mit seinem Neffen hingegangen. Er stellt sich immer direkt gleich als Adventist, als Siebentagsadventist vor. Immer mit offenem Visier. Und übrigens, ihr wisst, ich nehme gerne Anhalter mit und da sind auch öfter Muslime dabei. Und ich habe mir etwas angewöhnt, ich will es euch einfach nur sagen, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Früher oder später kommt es immer zu der Frage, sind Sie Christ? Was sagen wir dann? Wenn wir Ja sagen, gehören wir zu diesen schweinefleischessenden, alkoholtrinkenden Unmenschen, die die Kreuzzüge gemacht haben und so weiter. Wenn wir Nein sagen, haben wir gelogen. Was sagen wir? Ich antworte weder mit Ja noch mit Nein. Ich antworte einfach, indem ich sage, ich bin Siebentagsadventist. Und dann kommt natürlich zwangsläufig die nächste Frage, was ist das denn? Und dann kommt meine nächste Antwort und sage ich, das sind die Leute, die die Muslime als ihre Freunde betrachten. Stimmt das nicht? Sind das nicht liebenswerte Menschen, die Gott liebt, für die Christus gestorben ist? Und wir haben so viel gemeinsam mit ihnen. Ich sage dann, ja, warum? Wie kommt das? Und dann erläutere ich, wir haben so viel gemeinsam und dann können wir Brücken bauen. Wie dem auch sei, Rodney ging mit seinem Neffen auf diese große Generalkonferenz der Muslime in Chicago und der Hauptreferent, ein populärer Islamwissenschaftler, kommt vom Podium runter, sagt, stellt mal die Kameras aus, setzt sich zu Rodney und seinem Neffen, unterhält sich eine Dreiviertelstunde und dann geht er wieder aufs Podium und dann sagt er, ich habe mich gerade mit unseren Freunden, den Siebentagsadventisten, unterhalten. Und dann erzählt er, und die Welt, die muslimische Welt, ist mit Kameras und mit Livestream zugeschaltet. Und dann erzählt er in den schillerndsten Farben, wer die Adventisten sind. Und er sagte, und es könnte sein, dass wir auch die Frage der Göttlichkeit Jesu Christi noch einmal neu überdenken müssen. Der Scheich hat Jesus Christus als Gottes Sohn anerkannt. Dieser ist auf dem Wege dorthin. Das sind 2 Geschäftsleute aus Simbabwe. Ich habe hier 5 Jahre in Simbabwe gelebt, deshalb ist mir dieses Land sehr ans Herz gewachsen. Ja, vielleicht war es Zeit, dass ich wegging, denn danach ist die Zahl der Adventisten um das 20-fache gestiegen. Es ist schön zu sehen. Geschäftsleute, beides. Er war mal Vorsitzender von ASI Zimbabwe. Und die haben in der Nähe von ihrem Wohnort in Gweru ein Gefängnis. Ich kenne den Ort, ich habe da mal eine Gebetswoche durchgeführt vor vielen Jahren und haben gesagt, was können wir machen für die Leute im Gefängnis? Und so haben sie ein Missionswerk aufgebaut. Sie haben die Gefängnisleitung gebeten, ob sie dort Satellitenschüsseln anbringen dürfen, damit die Insassen Hope Channel empfangen können. Hat eine Weile gedauert, bis das Misstrauen abgebaut war, dann durften sie. Dann haben sie den Bibelkorrespondenzkurs eingeführt. Inzwischen ist es so, dass dieses Programm auf alle 43 Gefängnisse des Landes übertragen wurde. Inzwischen sind 2/3 aller Gefängnisinsassen in Simbabwe eingeschrieben im Bibelkorrespondenzkurs, gucken Hope Channel und studieren die Bibel systematisch. Simbabwe hat ein Problem. Die Gesellschaft von Simbabwe hat größte Probleme, Ex-Gefängnisinsassen zu akzeptieren. Und die Folge ist, dass die Rehabilitation sehr, sehr schwierig ist. Dann hatte dieses Ehepaar eine gute Idee. Sie haben angefangen, Chöre im Gefängnis zu gründen. Und die Gefangenen haben angefangen zu singen. Und eines dieser Stücke, das ein Gefangenenchor gesungen hat, kam in den Musikcharts von Simbabwe an die 2. Stelle. Eines der populärsten Stücke überhaupt. Und die Menschen fingen an umzudenken, haben gesagt, Menschen, die so schöne christliche Lieder singen können, können nicht so böse sein. Und die Rehabilitierung wurde besser. Heute ist es so, dass die Gefängnisbevölkerung von 22.000 auf 13.000 geschrumpft ist. Und die Regierung hat jetzt beim Adventistischen Verband angeklopft und hat gesagt, ach bitte, könnt ihr uns nicht für jedes unserer 43 Gefängnisse einen Gefängnisseelsorger schicken? Was für ein Zeugnis! Im letzten Jahr alleine wurden in den Gefängnissen von Simbabwe 500 Personen getauft. Und das ist noch nicht das Ende. Die Feindeszeit ist fortgeschritten. 7 Milliarden Menschen sind wir seit einigen Tagen. 17 Millionen Adventisten. Vielleicht sind wir inzwischen 18 Millionen. 1000 verschiedene Methoden, wie verkündigt wird, wie Zeugnis gegeben wird, wie Menschen in die Gemeinde kommen. 6 Kontinente, eine Hoffnung, eine Gemeinde. Es ist Zeit. Bald werden wir die Wolke am Horizont sehen. Jesus sagt, und dieses Evangelium, die Adventbotschaft vom Reich, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Ja, es sind Angriffe da, es sind schwierige Zeiten da. Auf der anderen Seite, was für eine Freude bereitet es, zu sehen, wie einzelne Menschen überall auf der Welt ihr Herz Jesus Christus übergeben und sich der Gemeinde Gottes der Endzeit anschließen. Dieser Bewegung, die aus allen Völkern, aus allen Religionen, aus allen christlichen Gemeinden und Kirchen Menschen zusammenruft, damit sie sich vorbereiten auf die Wiederkunft Christi, die nach meiner Überzeugung bald stattfinden wird. Die schneller kommen, als die meisten von uns denken. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns in die Nachfolge Jesu gerufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns in deine Gemeinde geführt hast. Wir danken dir dafür, dass du uns eine kostbare Botschaft anvertraut hast. Herr, wir sind es nicht wert, deine Diener zu sein, und dennoch hast du uns gerufen und willst das Werk der Erlösung mit unserer Hilfe durchführen, durch den Heiligen Geist, mit deinem Wort. Herr, mach du uns willig, so dass du unsere bescheidenen Bemühungen benutzen kannst, um Menschen zu dir zu ziehen. Herr, es freut uns, wenn wir sehen, wie überall auf der Welt Menschen sich entscheiden. Mach du uns zu glaubwürdigen Zeugen dort, wo du uns hingestellt hast. Hab Dank dafür. Amen.
Wir setzen uns.